Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben schon viel Vorbereitendes gehört, was sehr gut zur Predigt passt. Unter anderem eine, der ich bin gekommen, um zu stellen, die mehrfach jetzt angeklungen ist, nämlich, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die steht im Markus-Evangelium auch ziemlich am Anfang, schon im zweiten Kapitel haben wir auch schon gesehen. Und heute ist so der rote Faden durch alles, auch diese andere Stelle, die wir kennen oder die vielleicht viele kennen, dass er gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und dann der spätere Teil, so weit kommen wir heute noch nicht, und sein Leben zu lassen. Ich habe gestern schon mal das Weihnachtsanspiel sehen dürfen, weil ich ja familienbedingt an Heiligabend nie hier bin im Gottesdienst. Und ich denke, die werden das dann am Dienstag gut hinbekommen. Und was da irgendwie auch so auffällig ist, zum einen, wir kennen das, diese Niedrigkeit, die verbunden ist mit dem Kommen Jesu. Dass keiner Platz für ihn hatte. Das wird dann immer so ausgeschmückt, als hätten sie 100.000 Herbergen abgeklappert. Man weiß es nicht. Das heißt, in der Herberge war kein Platz und deswegen ging es dann in den Stall. Auf jeden Fall, er musste nach ganz unten irgendwie. Es gab keinen Platz für ihn und in der Futterkrippe lag er dann da. Aber auf der anderen Seite, da kommen dann Leute von weit her und bringen die typischen Königsgeschenke, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal so ein Stück Gold gesehen hat. Vielleicht so ein kleines Ding irgendwie als Schmuck oder so, aber so ein richtiges Goldstück habe ich nicht gesehen und mit Sicherheit kannten Maria und Josef das auch nicht und waren da bestimmt auch ziemlich überwältigt. Oh, was bringen die uns denn jetzt auf einmal? Und das zeigt halt an, da ist nicht nur Niedrigkeit in Bethlehem, da ist auch Hoheit vorhanden. Und es geht heute in der Predigt um genau diese beiden Seiten. Und man kann eigentlich keine Seite hoch genug betonen. Der Predigttext heute ist Markus 3, Verse 7 bis 12. Ich lese den Text zuerst einmal. Und Jesus ging mit seinen Jüngern weg an den See, und es folgte eine große Menge von Galiläa und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordans und von der Gegend rings um Tyrus und Sidon eine große Menge. Da sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Und er sagte seinen Jüngern, dass ihm wegen der Volksmenge ein Boot bereitgehalten werden sollte, damit sie ihn nicht drängten. Denn er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie sehr, dass sie ihn nicht offenbar machten. Es gibt ein leider berühmtes Musical aus dem Jahr 1970 mit dem Namen Jesus Christ Superstar. Und wie in praktisch jeder Verfilmung oder sonstigen Darstellung der Unterhaltungsindustrie zu biblischen Themen, die bei den Kritikern gut wegkommt, man vergleicht nur die letzte Noah-Verfilmung, ist der Inhalt hanebüchen. Da wird in loser Anlehnung an die Hintergründe sich selbst irgendwie ein Handlungsfaden zusammengedacht. Eine Darstellung, die den historischen Quellen treu ist, langweilig, das kennt man ja schon. Man sucht dann Ausreden, um solche Werke zu kritisieren, wie zum Beispiel zu brutal bei der Passion Christi. Keine künstlerische Eigenleistung, und das stimmt ja auch, da Was sollen wir da als Eigenleistung reinbringen? Das passt halt einfach nicht in das System. Jedenfalls, dieses Musical ist gut angekommen und es ist nicht zu empfehlen, weil es inhaltlich absurd ist. Aber der Titel Superstar ist nicht ganz unberechtigt. Der verweist auf eine reale Facette des Lebens Jesu, auch wenn die bei uns in unserem Jesusbild vielleicht keine große Rolle spielt oder uns vielleicht sogar unangenehm ist, wenn wir diesen Begriff hören. Wenn wir zusammenfassen, was bisher im Dienst Jesu passiert ist, sehen wir direkt, als er anfing, öffentlich aufzutreten, hat er gepredigt, er hat geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben. Dinge, die wir auch hier wieder finden. Und damals schon kam es ganz schnell zu der Reaktion, dass sich die Menschen der Stadt um ihn drängten und seine Hilfe gesucht haben. Jesus ist dann weitergezogen und darüber, so ein bisschen im Überblick, schreibt Lukas 4, Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. In der ganzen Region in Galiläa predigt er und heilt er. Er heilt Krankheiten, die keiner heilen konnte, zum Beispiel einen Aussätzigen und einen Gelähmten. Er hat großes Ansehen und sein Ruf verbreitet sich rasant. Und in ganz Galiläa, wo immer er auch hinkommt, war er von Menschen umringt. Wenn wir die ersten Berichte der Evangelien betrachten, wird deutlich, dass die größte Motivation der Menschen, warum sie zu Jesus kamen, war, dass sie seine Hilfe wollten. Und zwar seine Hilfe in Form von Heilung. Aber sie kamen auch, um ihn predigen zu hören. Und auch da hat er sich ganz besonders ausgezeichnet. Er erklärte die Heilige Schrift klar und verständlich. Das heißt ganz anders, als sie das damals so kannten. Er predigte davon, dass das Reich Gottes nah war und dass die Menschen deswegen unbedingt zu Gott umkehren mussten. Er wandte sich mit seiner Botschaft auch an diejenigen, die in der Gesellschaft außen vor waren und die keiner in der Synagoge sehen wollte, weil er, wie wir es schon gehört haben, alle zur Umkehr rufen wollte. Das alles führt dazu, dass die ganze Bewegung größer und größer und größer wird und Jesus wird immer bekannter. Und da waren auch nicht nur viele Menschen, die ihn mal sehen wollten oder die eine konkrete Heilung von ihm gesucht haben oder einfach mal hören wollten, was der so für eine Botschaft bringt, weil er ja irgendwie die Sensation seiner Zeit war. Nein, da waren auch viele, wie uns die Evangelien sagen, die seine Jünger waren. Das ist die Rede von einer großen Menge von Jüngern. Also Menschen, die überzeugt waren von dem, was er sagte, die ihm folgen wollten und die so leben wollten, wie Jesus selbst gelebt hat und wie er es gelehrt hat. Und nun lass uns mal kurz anschauen, wo die Leute alle herkamen, um Jesus zu hören. Geografie ist in der Bibel überraschend wichtig und deswegen ist es gut, wenn wir auch da dazu lernen. Ich würde es gerne am Beamer machen, aber nachdem das immer gescheitert ist, wenn ich es probiert habe, jetzt nicht das anzuzeigen, aber dass ihr irgendwas sehen konntet oder erkennen konnte, möchte ich euch bitten, mal in euren Bibeln die Landkarten aufzuschlagen. Die sind entweder ganz vorne oder irgendwo hinten. Und zwar braucht ihr jetzt eine Karte zum Neuen Testament. Das ist jetzt Pech bei Handy-Bibel, ne? Die haben dann doch selten einen Bibelatlas dabei. Da müssen wir jetzt erstmal Google bemühen und dann irgendwie Bibelatlas oder sowas suchen. Vielleicht findet ihr ja trotzdem was. Ja, auf jeden Fall braucht ihr eine Karte zum Neuen Testament, nicht zum Alten Testament, sonst heißen die Regionen ganz anders. Und Es sollte auch keine Karte sein, meistens sind zwei Typen von Karten da drin. Es sollte keine Karte sein, die von Arabien bis Griechenland reicht, sondern die nur den Bereich Israels anzeigt. So, und dann lasst uns mal die Gebiete suchen, von denen wir jetzt gelesen haben. Und zwar von Galiläa ist das erste, was wir lesen. Wenn ihr mal auf eure Karte guckt, links ist das Mittelmeer und dann gibt es rechts zwei Gewässer, ein See und ein Meer. Und das kleinere, das was oben ist, ist der See Genezareth. Und links davon steht auf euren Karten wahrscheinlich irgendwo Galiläa. Haben wir gefunden? Okay, dann gehen wir jetzt ein ganzes Stück weiter runter. Man könnte so ungefähr sagen, bisschen links oberhalb von dem zweiten Gewässer, nämlich vom Toten Meer, da wo auch Jerusalem ist, das ist meistens größer eingezeichnet, Jerusalem wird gleich noch genannt, steht dann Judäa. Dann steht Idumäa, das wissen jetzt nur Insider, wo das war. Und zwar, wenn ihr von Judäa noch weiter runter geht, dann, je nachdem, wie gut die Karte ist, die ihr habt, oder wie gut die Beschriftung der Karte ist, die ihr habt, steht da Idumäa. Dann steht von jenseits des Jordans. Jenseits muss man immer vom Kern Israels aussehen, und der Kern Israels war immer links vom Jordan. Also gucken wir auf die rechte Seite vom Jordan. Auch von da kamen die Menschen. Und dann von der Gegend rings um Tyrus und Sidon. Jetzt müssen wir wieder zurück nach Galiläa, wo wir gerade waren. Und dann so ein Stück nach links oben ans Meer. Da stehen dann die Städte Tyrus und Sidon. Und alle diese Gebiete hatten eines gemeinsam. Entweder die Bevölkerung war überwiegend jüdisch oder sie hatte zumindest einen großen jüdischen Bevölkerungsanteil. Wir wissen, Jesus war Jude und er wandte sich vor allem an die Juden. Und das wird auch an einigen Stellen noch ganz deutlich. Aber seine Bekanntheit ging noch über sein Volk hinaus. In Matthäus 4,23 heißt es, und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien. Syrien, das ist eine römische Provinz. Und wenn man es streng nimmt, war Judäa auch nur so, wie wird man es heute sagen, so eine autonome Region, also so eine Unterprovinz von Syrien. Und wenn ihr eure Karte da habt, die kann jetzt gar nicht mehr fassen, wie groß diese Provinz Syrien war. Vereinfacht gesagt hat diese Provinz Syrien alle Gebiete umfasst, die direkt rechts vom Mittelmeer waren, also die ganze Ostküste des Mittelmeers entlang. Überall dort hörte man von dem, was Jesus in Galiläa tat. Es gibt in den Evangelien auch Berichte davon, dass sich Heiden aufmachten, um bei Jesus Hilfe zu bekommen. Und so verwundert es auch nicht unbedingt, dass in Matthäus 4,25 auch eine große Menge von Menschen aus dem heidnischen Nachbargebiet Dekapolis zu ihm nannt und zu ihm kam. Und wenn ihr eure Karten noch offen habt, ich habe schon mal von jenseits des Jordan gesprochen, das meint aber ein südliches Gebiet, das überwiegend jüdisch bevölkert war. Wenn ihr jetzt noch mal euch Galiläa anschaut und da über den See Genezareth hinausgeht, da steht dann Dekapolis. Und das wird in deutschen Bibeln auch oft wörtlich mit Zehn-Städte-Gebiet übersetzt, weil das genau die Bedeutung von Dekapolis ist. Und diese Städte, die waren im Gegensatz zu den jüdisch geprägten Gebieten, die wir kannten, heidnisch und kulturell griechisch geprägt. Aber, wie wir in Matthäus eben lesen können, auch von da kamen die Leute in großen Mengen, um ihn zu hören. Ja, wenn wir uns anschauen, was für ein gewaltiger Einzugsbereich das war im Vergleich zu dem relativ beschränkten Wirkungsbereich, den Jesus hatte, und wie er nochmal darüber hinaus bekannt war in dem ganzen Gebiet, in der ganzen Region, dann kommen wir nicht darum rum, Jesus als Prominenten, als Berühmtheit, als Star zu bezeichnen. Und wenn wir ein vollständiges Bild von Jesus abgeben wollen, wie es die Evangelien tun, dann gehört auch das zum Bild von Jesus dazu. Und viele Dinge, die man so mit Stars in Verbindung bringt, die finden wir auch im Leben Jesu wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht wenn man Nachrichten guckt oder man stößt irgendwie immer wieder auf diese Bilder von zum Beispiel Fußballern, die zum Beispiel, wenn sie ein Auswärtsspiel haben, in einem bestimmten Hotel halt übernachten und dann fährt der Mannschaftsbus vor und dann laufen die da, seien es 10, 20 Meter von dem Hotel in den Mannschaftsbus und was ist da? Das ist so ein krasses Ereignis, dass sie völlig von Menschen umringt sind. Also dass die kaum durchkommen, jeder hat das Handy gezückt und will da irgendwie was filmen, hofft vielleicht, dass einer mal nicht mit Kopfhörer auf und ohne Gruß einfach durchläuft, sondern vielleicht zumindest mal winkt oder ein Autogramm gibt oder was auch immer. Diesen Andrang auch zu so einem völlig unbedeutenden Anlass. Man kann ja sagen, ja okay, Fußball spielen, was die gut können, ne, das machen die im Stadion, wenn da viele Leute sind, sei es drum. Aber nein, selbst wenn sie vom Hotel in den Bus gehen, sind sie ein Ereignis. Und wie gut passt das zu dem, was wir auch von Jesus lesen in Markus 1, Vers 45. Er konnte nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Also er zieht sich zurück, soweit er es irgendwie kann, aber selbst da kann er dem Andrang, kann er den Menschentrauben nicht umgehen. Oder nehmen wir noch eine andere Stelle. Markus 3, Vers 20. Und wieder kommt die Menschenmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. So war der Andrang. Man kommt zu nichts und immer und überall sind Menschen da, die diesen Star erleben wollen. Wenn jetzt Jesus ein Prominenter ersten Ranges war, dann macht es wohl wenig Sinn zu denken, dass grundsätzlich alle Prominenten eitel oder vielleicht sogar ganz allgemein gesprochen schlecht sind. Und was in dem Zusammenhang auch noch interessant ist, wenn Soziologen sich mit dem Thema Berühmtheiten und Massenphänomene beschäftigen und nach den Anfängen dieser Erscheinungen in der Moderne suchen, also jetzt nicht zurück in die Antike, auch nicht übers Mittelalter, sondern die Anfänge von Massenphänomenen und Berühmtheiten in der Moderne, dann fangen die nicht etwa bei Elvis Presley an, sondern viel früher. Und die ersten, die im Sinn ihrer Definition in der Moderne solche Berühmtheiten waren, die Massenphänomene ausgelöst haben, waren die amerikanischen Erweckungsprediger. Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Dwight Moody. Und das sind doch eigentlich alles Männer, die bei uns soweit in einem ganz guten Ruf stehen, oder? Aber das waren die ersten, die so Massenbewegungen hervorgerufen haben in der Neuzeit. Da müsste man vielleicht auch zugeben, warum sollten dann alle heutigen Prediger, die berühmt sind, automatisch schlecht sein? Es ist nicht eigentlich völlig egal, ob sie berühmt sind, es ist nicht viel wichtiger, wie sie mit ihrem Ruhm oder Nicht-Ruhm umgehen. Wenn wir es schlecht finden, dass ein Prediger Hallen mit über 10.000 Zuschauern füllt, sollten wir vielleicht eher unsere negativen Gefühle und Ressentiments einmal prüfen, ob da irgendeine Berechtigung dahinter steht. Oder auch wenn man sagt, ja, die Art, wie gepredigt wird, ungewöhnlich, innovativ und nur deswegen kommen sie bei den Leuten an, ist vielleicht auch ein bisschen unglücklich, wenn wir uns Markus 1, Vers 22 anschauen, wo geschildert wird, dass auch bei Jesus eben das Besondere war, dass er ganz anders gepredigt hat. Also das Andere und das Innovative ist jetzt auch nicht wirklich ein Indiz, dass da was faul ist. Auch das ist wieder kein Argument, darauf anzuspielen, sondern wieder nur der Versuch, schlummernde Ressentiments zu wecken. Oder wenn der Einsatz der Musik so absolut neu und unerhört ist, ist auch wieder unpraktisch, dass Moody bei seinen erweckungsreißenden Sänger Ira Sankey so effektiv und für die damalige Zeit innovativ eingesetzt hat. Wie schon gesagt, war Jesus ein Prominenter. Und es gehört zu dem Bild, das die Evangelien zeichnen, ganz klar, dass er prominent war. Und auch damals gab es Leute, die hatten Vorbehalt dagegen. Denen hat das nicht gefallen, dass er so einen großen Strahlkreis hatte. Und das waren zur damaligen Zeit die Religiösen, die ihn auch mit ihren Vorbehalten hauptsächlich betrachtet haben. So, jetzt einmal zur Korrektur, nicht, dass ihr irgendwie denkt, ja, was sagt der da vorne? Will ich jetzt sagen, dass die Klemmer-Szene voll okay ist oder dass alle Fernsehprediger Helden sind? Das möchte ich natürlich nicht. Und es ist oft auch zu beobachten, dass Menschen, solange sie noch normallos sind, eigentlich ganz umgänglich waren, aber wenn sie dann Ruhm bekommen, dadurch verdorben werden. Aber der Ruhm an sich und die Berühmtheit an sich und die Massen an sich, die können nicht das Argument sein, dass da was faul ist. Bei vielen der Starprediger kann man zum Beispiel mit klaren und seriösen Argumenten zeigen, dass die Lehre, die sie bringen, falsch ist. Und das ist dann was anderes, als zu sagen, ja, der predigt so innovativ und der zieht so viele Menschen an. Oder auch bei vielen Stars reicht ja schon ein kurzer Blick auf die Wikipedia-Biografie, um zu sehen, dass da vieles im Argen sind. Aber auch das sind ja dann konkrete Punkte und nicht einfach Stimmungsmache über Berühmtheit, über Stil oder über Formen ohne wirkliche Argumente dahinter. Jetzt auf der anderen Seite ergibt sich natürlich schon das Problem des Star-Kultes und was dann leicht in das übergeht, was wir als Götzendienst kennen. Während man sagen kann, ja, Jesus war ja nicht nur eine Berühmtheit, auch wenn die Leute ihn als Berühmtheit einfach gesehen haben, sondern er war Gott und deswegen war jede Verehrung und jede Anbetung, jede Ehrerbietung ihm gegenüber angemessen, ist das heute doch ganz anders. Und deswegen lohnt es sich, sich in dem Zusammenhang nochmal zu fragen, was kann das Wort Götzendienst eigentlich heute in der Zeit des Neuen Testamentes bedeuten? Im Alten Testament ist es ganz einfach und ganz anschaulich. Da gab es den einen wahren Gott, Jahwe, den Gott des Bundes, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den das Volk Israel verehren sollte. Und dann gab es ganz viele Götzen, Baal, Astarte und so weiter, die dann erwähnt werden. Und wenn die Leute nicht Jahwe verehrt hatten, sondern einen von diesen Göttern oder wie es dann eben in der biblischen Sprache heißt, Götzen, dann war das Götzendienst. Und das durften sie ganz klar nicht. Das haben wir auch direkt am Anfang der 10 Gebote, dass Gott allein ihr Gott ist und dass sie ihn allein verehren sollen. Israel hat relativ lang gebraucht, um das zu lernen. Kann vereinfacht sagen, Sie haben fast 900 Jahre gebraucht, um das zu lernen, und in den ersten 800 Jahren sind sie kaum ein Stück vorwärts gekommen. Wir lesen immer wieder, sie haben ja teilweise vielleicht auch Gott verehrt, aber daneben finden wir immer wieder sehr große Phasen von Götzendienst, in die das ganze Volk verstrickt war. Alles sehr anschaulich, alles sehr klar abgrenzbar, was richtig ist und was falsch war. Aber dann durch die Verschleppung nach Babylon, also durch das Exil, und die Propheten, die aufgetreten sind, danach die Schriftgelehrten um Esra, wurde dieses Übel des Götzendienstes ein für alle Mal aus dem jüdischen Volk ausgerottet. Und heute gibt es Es gibt bis zum heutigen Tage im Judentum keine Probleme mehr mit Götzendienst in diesem Sinne. Und das ist jetzt auch so ein Stück weit unser Problem. Es ist ja auch nicht so, zumindest ganz überwiegend so, dass bei uns jetzt jemand irgendwie sich irgendwelche Figuren da zu Hause hinstellt und sich vor denen hinkniet, denen Räucherstäbchen anzündet oder sonst irgendwelche Rituale da vollzieht. Also da ist einfach die Frage, was kann Götzendienst denn heute sein? Verehrung von Dingen, denen eigentlich keine Verehrung zusteht. Es gibt dann so Definitionen von Götzendienst, was es heute sein soll, die sind so breit und umfassen so viel, dass sie wiederum nichts aussagen. Zum Beispiel, wenn man sagt, alles, was in Konkurrenz zu Gott steht. Ja, super. Jetzt wissen wir genau, was damit gemeint ist. Aber lass uns doch mal gucken, was wir für konkrete Ansatzpunkte dafür finden, was Götzendienst ist und welche Spuren uns auch das Neue Testament dafür liefert. Es gibt eine Sache, in Bezug auf die das Neue Testament ganz klar von Götzendienst spricht, und zwar ist das die Habgier. Paulus erwähnt das ganz deutlich, die Habgier, welche Götzendienst ist. Und auch bei Jesus finden wir dieses Konkurrenzverhältnis zwischen Gott und dem Mammon. Also bei dem Streben nach Geld liegt offenbar Götzendienst vor. Die Habgier, die bezeichnet ja letztendlich, dass ich einfach nicht unbedingt viel habe, wenig habe, dass ich danach strebe, mehr zu bekommen. Das heißt, eine Facette beim Götzendienst ist einfach, was vereinnahmt dich? Also was beansprucht sehr viel von deinem Leben? Womit beschäftigst du dich sehr stark, wo musst du immer up to date sein, womit verbringst du sehr viel Zeit? Und bei dem Geld ist auch noch, was Jesus immer wieder anprangert, das Problem, dass Menschen ihre Hoffnung darauf setzen. Statt darauf zu vertrauen, dass Gott versorgt, setzen Menschen ihre Hoffnung darauf, dass sie sich ihr Geld eben gut ansparen und dadurch für die schlechten Tage abgesichert sind. Hoffnung ist nach der Bibel auch etwas. Die Hoffnung für unsere Existenz, die Hoffnung für unser Leben, die ruht bei Gott. Und wenn wir diese Hoffnung auf was anderes übertragen, dann sind wir am Götzendienst, weil diese Hoffnung keinen anderen Gegenstand haben darf als Gott. Weitere Facette ist das Thema Verehrung. Im Neuen Testament gibt es das griechische Wort eusebeia. Ich lasse euch gleich mit dem Griechischen in Ruhe, aber ich erwähne es einfach, weil es von der Übersetzung her angeblich schwierig ist und deswegen oft unglücklich übersetzt wird. Standardübersetzung ist Gottesfurcht. In dem Wort steckt weder was von Gott drin, noch etwas von Furcht. Mal andere übersetzen es mit Gottseligkeit oder Frömmigkeit. Kommt aber beides eigentlich nicht, entspricht beides eigentlich nicht dem, was das Wort meint. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass Gottesfurcht kein Thema mehr ist im Neuen Testament. Es gibt klar diese Stellen, wo heißt, dass wir Gott fürchten. Aber das sind dann immer Stellen, wo das klar beschrieben ist. Da ist Gott erwähnt und da ist ein Wort, das wirklich fürchten bedeutet, erwähnt. Zum Beispiel, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern, musste Andreas letztens beim EBTC drüber predigen. Auch das ist im Zusammenhang mit der Gottesfurcht. Aber da, wo dieses Wort Gottesfurcht als ein zusammengesetztes Wort im Neuen Testament auftaucht, steckt, wie gesagt, dieses Wort eusebeia dahinter. Und das heißt eigentlich, wenn man es auseinandernimmt, eu heißt gut oder richtig und sebeia heißt Verehrung. Also jetzt in Lexikonsprache, richtige Verehrung wäre dann die Übersetzung, oder die richtige Verehrung ist natürlich nur die Verehrung Gottes. Oder wenn wir es jetzt ein bisschen dem Sinn nach übersetzen, dann ist eigentlich Anbetung die beste Übersetzung für dieses Wort. Und das Wort kommt schon nicht selten im Neuen Testament vor. diese Anbetung ist auch ganz klar, da ist von Anbetung in verschiedenen Formen im Neuen Testament die Rede. Und es ist ganz klar, dass dieses Wort nur im Zusammenhang mit dem einen wahren Gott angemessen ist. Es ist nicht angemessen in Bezug auf irgendwelche heidnischen Götter und es ist auch nicht angemessen in Bezug auf irgendwelche Menschen. Also Verehrung, Anbetung steht Gott allein zu. Und da ist wohl auch, neben dem sich so vereinnahmen zu lassen, das größte Problem bei dem Star-Kult, der oft betrieben wird von vielen Menschen. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe auch selber Trikots und Fanartikel und vielleicht bin ich auch das allerschlechteste Beispiel. Ich will hier auch nicht verteufeln, was man nicht verteufeln muss. Aber es ist schon die Frage, ja, was ist da bei dir eigentlich los im Herzen? Was ist da für eine Verehrung? Bei vielen Leuten ist es ja so, dass sie dann selbst die Werte von den Stars übernehmen. Also seine Fähigkeit, die er hat, er kann entweder gut mit einem Fuß gegen den Ball treten oder er kann gut mit seinen Händen auf ein Schlagzeug einhauen. Und dadurch, dass ich ihn dafür verehre, wird er für mich ein Punkt der Lebensorientierung. Deswegen übernehme ich auf einmal seine Werte, wobei er eigentlich wahrscheinlich auf diesem Gebiet überhaupt keine Qualifikation hat. Also das ist dann natürlich was, wo es klar bedenklich wird. Wenn wir daher ja unsere Inhalte auch nehmen, nur weil jemand irgendwas vielleicht gut kann, wenn wir diesen Abstand nicht haben, wenn wir auch ständig, wie gesagt, auf dem Laufenden sein müssen über jemanden, dann ist das mit dem Star-Kult natürlich problematisch, dann ist das ein Götzendienst. So, das ist die eine Seite. Wenn wir Jesus uns, wie gesagt, angeschaut haben, Jesus war ein Berühmter und Jesus stand auch jede Verehrung zu. Die Problematiken der heutigen Zeit haben wir angesprochen, aber jetzt kommen wir wieder mehr zu Jesus zurück. Wir hatten jetzt diese Seite, dass er berühmt war. Und jetzt kommen wir auf eine ganz andere Seite. Ich möchte dazu eine kurze Geschichte auch erzählen zur Illustration. In den amerikanischen Befreiungskriegen gegen die englischen Kolonialherren war es so, die waren eben als Heer unterwegs, die Soldaten. Und als Soldat hat man ja nicht nur zu kämpfen, sondern auch viele andere Arbeiten zu erledigen. Und da kam bei der Armee, und es waren ja nie alle Menschen, auch nicht alle Männer, direkt im Soldatendienst, sondern viele haben auch normale Berufe weiterhin ausgeübt, denn ohne die Wirtschaft im Hintergrund würde die Armee auch ziemlich schnell zusammenbrechen. Jedenfalls war da ein Mann, der kam in zivilen Klamotten und ist so an einer Gruppe von Soldaten vorbeigeritten. Und diese Soldaten, die waren gerade damit beschäftigt, so eine Barrikade oder Feldsperre zu reparieren. Dass wenn der Gegner angreift, dass man sich quasi dahinter verschanzen kann und von da aus dann halt schießen oder den Kampf aufnehmen kann. Und die Soldaten, die hatten auch einen offensichtlichen Anführer, der stand da und hat Anweisungen gegeben und gerufen, was zu tun wäre und wie man das denn so machen soll. Und so stand er da und hat denen eben gesagt, wie sie ihre Arbeit tun sollen. Und dann kam der Reiter so vorbei und fragt, warum arbeiten Sie eigentlich nicht mit? Und dann steht der Soldat da in großer, würdevoller Haltung, steht stramm und sagt, werter Herr, Ich bin Oberstabsgefreiter. Ich weiß nicht, ob Christian Bayer jetzt hier ist. Der kennt sich mit Militär sehr gut aus. Auf jeden Fall stand er über den anderen. Ist aber keine furchtbar hohe Position, nach dem, was ich mal nachgeschaut habe. Der Fremde entschuldigt sich natürlich. Tut mir leid. Ja, Sie sind hier eben der Vorgesetzte. Alles klar. Steigt dann ab und geht zu den Soldaten und hilft ihnen bei ihrer Arbeit, die schon relativ erschöpft waren von ihrem Job. Dann haben sie irgendwann die Arbeit erledigt und dann wendet sich dieser Zivilist an diesen Oberstabsgefreiten und sagt zu ihm: Herr Oberstabsgefreiter, wenn Sie nächstes Mal wieder so eine Arbeit zu erledigen haben und wenn Sie auch nächstes Mal wieder nicht genug Leute dafür haben, dann gehen Sie einfach zu Ihrem Oberbefehlshaber und ich werde dann nochmal vorbeikommen und ihnen helfen. Also es war Washington selbst, der da der Zivilist war und der geholfen hat, während der Vorgesetzte erster Stufe sich dafür zu schade war. Und das ist ein gutes Beispiel, eine gute Illustration für das, was wir im Leben Jesu auch finden. Wie erwähnt, war der Hauptgrund der meisten Menschen, warum sie zu Jesus gekommen sind, dass sie geheilt werden wollten. Und wenn man das einfach so sagt, klingt das vielleicht sogar ein bisschen egoistisch, aber in Wirklichkeit ist es doch sehr verständlich. Wir finden viele Einzelberichte von Menschen, die ihr Leben lang von einer Krankheit geplagt wurden, die dadurch stark eingeschränkt waren und ohne jede Hoffnung auf Besserung. Und dann hörten sie von Jesus, dann haben sie sich aufgemacht, sind zu ihm hingegangen und wurden geheilt. Wunderbare Berichte. Und da, wo wir hier vielleicht so leicht drüber lesen, über dieses alle, die Leiden hatten, stammt das Wort eigentlich von dem Begriff für Geißel oder für Peitsche oder Peitsche ab. Und wer den Film Die Passion Christi gesehen hat, der weiß, was eine Geißel mit scharfem S ist. Das war eine Peitsche, an deren Ende Metall- oder Knochensplitter befestigt waren, damit diese halt in das Fleisch eindringen und beim Zurückziehen dann Stücke rausreißen. Also so ein starkes Wort steht hier. Menschen, die wirklich geplagt waren von ihrer Krankheit. Und dann sehen wir Jesus. Und was Menschen quält, was Menschen kaputt macht, das bekämpft er. Krankheiten und auch böse Geister, die erwähnt werden, besiegt er. Und diese Taten, die er in so großem Umfang tut, sind fortwährende Zeichen seiner Barmherzigkeit und seiner Macht. Barmherzigkeit, er sieht das Leid und er reagiert darauf. Er sieht Menschen, die haben Probleme und er ist stets bereit, ihnen zu helfen und Macht, ja, wenn ich die gleiche Barmherzigkeit wie Jesus hätte, hätte ich denen trotzdem nicht helfen können. Das ist eben die Macht, die auch deutlich wird durch seine Wunder, gerade dadurch, dass er Wunder und Heilungen vollbracht hat, die sonst keiner tun konnte. Und was er da eben tut, das ist ein Vorgeschmack des Reiches Gottes, das er ankündigt. Das ist ein Zeichen, dass das Reich Gottes schon unterwegs ist zu ihnen und dass es in seiner Person auch schon mitten unter ihnen ist, wie wir in den Evangelien oft lesen. Aber Heilung war nicht der einzige Grund, wie gesagt, um zu Jesus zu kommen. Zum Beispiel in der Parallelstelle Lukas 6, 18 steht auch, dass viele kamen, um ihn zu hören. Und Jesus war ja im Kern auch nicht einfach ein Wunderheiler, der sonst nicht so wusste, was er eigentlich so macht im Leben, sondern im Kern war er Verkündiger des Reiches Gottes. Und wie schon gesagt, sind die Heilungen auch nicht einfach ziellos, sondern sie weisen darauf hin, dass das Reich Gottes am Kommen ist. Ja, jetzt muss ich noch kurz was zu den Dämonen sagen, die hier ja auch erwähnt sind, die Jesus zum Schweigen bringt. Nur kurz, weil wir es ausführlicher schon besprochen haben. Erstens, die Bibel geht selbstverständlich von der Existenz von Dämonen aus. Der Begriff Okkultismus für entsprechende Praktiken ist für unsere westliche Situation sehr treffend. Er stammt nämlich von einem Wort, das verborgen bedeutet. Magie, Wahrsagerei und dergleichen wurden durch das Christentum und dann auch durch die Aufklärung in das Verborgene verbannt. Wenn man sich anderswo auf der Welt umschaut, sieht das ganz anders aus. Insgesamt sind Dämonen heute genauso real wie zur Zeit Jesu. Die Verbannung ins Verborgene ist übrigens auch bei uns am Bröckeln. Zum Beispiel in der Medizin steht mehr und mehr nicht ein nachvollziehbarer Zusammenhang von natürlich wissenschaftlich beschreibbarer Ursache und Wirkung im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung, sondern die Aussage Hauptsache es hilft oder gehoben ausgedrückt empirisch belegt. Mit dieser Verlagerung öffnet man dann natürlich nicht nur bescheuerten Scharlatanen die Tür, sondern auch besessenen Schamanen. Zweitens, Grundlage der echten Wahrsagerei ist das übernatürliche Wissen der Dämonen. Dieses Wissen sehen wir auch in unserem Text. Sie wissen, welche geistliche Supermacht da vor ihnen steht. Angesichts dieser Kraft sind sie noch überwältigter als der fanateste Fan angesichts seines Stars. Wie der Fan angesichts seines Stars kreischt, schreien sie Jesu Identität heraus. Was sie sagen, ist inhaltlich korrekt. Jesus selbst offenbart sich zu gegebener Zeit selbst als Sohn Gottes. Drittens, Jesus bedroht die Geister, das heißt, er setzt seine geistliche Macht ihnen gegenüber durch und zwingt sie zur Ruhe. Mir ist kein Indiz bekannt, das dafür spricht, dass Jesus die Dämonen deshalb nicht reden lässt, weil er sich nicht von der dunklen Seite der Macht bezeugen lassen will. Der Text geht auch in eine andere Richtung als diese Spekulation. Es heißt, damit sie ihn nicht offenbar machten. Wie es bei den Menschen ganz falsche Erwartungen ausgelöst hatte, wenn er sich als der Messias bezeichnet hätte, war auch der Begriff des Sohnes Gottes für die Juden trotz alttestamentlicher Ankündigungen schwierig zu erfassen und in ihrem gefestigten Monotheismus einzuordnen. Aufmerksamkeit von allen Seiten hatte Jesus ohnehin schon genug. Es ging ihm nicht um irreführende Titel, sondern um Inhalte. Dass er göttliche Macht hatte, hatte er durch seine Macht Sünden zu vergeben und durch nie gesehene Heilungen gezeigt. Wo ich jetzt wieder ein bisschen mehr das Augenmerk drauflegen möchte und auch uns ansprechen möchte, ist nochmal der Dienst Jesu an den Menschen. Wir haben ja im Text gelesen, dass sich die Leidenden auf Jesus geradezu gestürzt hatten und dass es da zu Andrang kam, dass es schon gefährlich wurde. Und zumindest hier haben wir auch gelesen, dass er sich dem entzieht, indem er aufs Wasser entweicht oder zumindest ein Boot bereithalten lässt, falls der Andrang wieder zu groß wird. Er konnte natürlich auch heilen, ohne zu berühren oder berührt zu werden, vielfach einfach durch das, was er gesagt hatte. Dass er sich da zurückzieht, heißt aber nicht, dass er die Leute nicht geheilt hat. Und wenn es in Markus jetzt heißt, denn er heilte viele, dann steht da viele, weil er die Gesunden ja nicht geheilt hat. Andersrum in Matthäus, der setzt den Schwerpunkt andersrum, steht es in der Parallelstelle, dass er alle geheilt hat, eben um zu betonen, dass es keinen Kranken gab, der nicht geheilt wurde. Also man kann sagen, wenn man Matthäus und Markus zusammennimmt, Jesus hat alle Kranken geheilt, aber natürlich nicht alle Menschen, weil nicht alle Menschen, die zu ihm kamen, krank waren. Aber wenn wir uns anschauen, diesen riesigen Umkreis, den er erreicht hat, und wir haben uns vorher die ganzen Gebiete angeschaut, dann war das schon wirklich eine gewaltige Bewegung, ein riesiger Umfang, den Jesu Heilungsdienst angenommen hat. Alle Leidenden quasi aus diesem Umkreis, so wird es uns beschrieben. Und dann versteht man halt auch, warum dieser Andrang so riesig war, dass er nie seine Ruhe hatte, dass er oft noch nicht mal essen konnte in Ruhe. Ja, und was hat Jesus gemacht? Hat er gesagt, nee, jetzt, ich konzentriere mich jetzt aufs Predigen. Das ist eigentlich auch das, wozu ich gekommen bin. Sehe ich jetzt so eher meinen Dienstschwerpunkt. Das mit den Heilungen, ja, das ist hier am Ausufern, das bringt alles nichts mehr. Deswegen lassen wir das jetzt mal sein. Bitte alle, die krank sind, jetzt wieder nach Hause gehen. Es ist nicht persönlich gemeint an euch, sondern sonst kommen immer mehr und das nimmt kein Ende und hier kommt man ja zu nichts mehr und das ist ja niemandem zuzumuten. Nein, so hat er nicht reagiert. Wir finden es weiterhin, dass er alle heilt, die zu ihm kommen. Also diese Bereitschaft zu dienen und zu helfen, was sie für ein Ausmaß hatte, auch wenn sie wirklich, wenn das Ausmaß so groß war, dass es sein Leben beeinträchtigt hat, ganz massiv beeinträchtigt hat. Das ist, glaube ich, was uns doch ein sehr großes Vorbild sein muss und ein sehr großes Vorbild sein soll. Können wir Menschen heilen? Schwierig. Können wir Menschen helfen? Ja, das kann eigentlich jeder. Und wir wägen dann oft so ab, boah, wenn ich dem jetzt helfe, das ist doch dann ein Rattenschwanz und das nimmt kein Ende und dann kommt das Nächste und dann geht es wieder weiter und am Ende wird man doch nur ausgenutzt und wohin soll das denn führen? Es ist schwer, es ist stressig, man kommt vielleicht auch zu nichts, fühlt sich ausgenutzt und dann macht man es halt irgendwie anders als Jesus, der allen geholfen hat, die zu ihm kamen und Hilfe gesucht haben. Zum Thema weltfremd muss ich jetzt mal auf die Bergpredigt vertrösten. Die packen wir dann im neuen Jahr an. Da sehen wir auch, warum wir als Christen es uns erlauben können und sogar erlauben müssen, eine weltfremde Ethik zu haben. Wenn wir uns jedenfalls das Beispiel Jesu anschauen, dann ist das auch auf uns zu übertragen. Markus 10, Vers 44 und 45 steht, und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Oder auch bei der Fußwaschung, wo Jesus sagt, der Diener ist nicht größer als sein Herr. Und wenn ich euch dieses Beispiel gegeben habe, zu dienen, dann sollt auch ihr dienen. Und so sehen wir, ja, Jesus war vielleicht ein Star, aber er hat sich nie selbst dazu gemacht, er hat das nie selbst gesucht, sondern was er getan hat, ganz überwiegend am Anfang seines Dienstes, er hat Menschen geholfen und geholfen und geholfen und geholfen. Und vielleicht ist es bei uns so, dass wir uns so, ja, gewisse Grenzen und Schutzmechanismen aufgebaut haben, die auch menschlich irgendwie sinnvoll sind, nachvollziehbar sind, argumentativ, glaubhaft und plausibel nachvollziehbar sind. Aber stellen wir uns wirklich die Frage, wie gehen wir mit Menschen um, die Hilfe suchen oder vielleicht die auch nicht aktiv suchen, aber offensichtlich Hilfe brauchen? Können wir da, wenn wir uns das Beispiel Jesu anschauen und wie sehr sein Leben vom Helfen und Dienen beeinträchtigt wurde, können wir da wirklich guten Gewissens und ehrlich vor Gott die Hilfe verweigern? Lasst uns noch beten zum Abschluss. Ja, Herr, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, Herr. Danke, dass du deine Macht und Herrlichkeit offenbart hast, Herr, dass einfach deutlich wurde, dass du nicht irgendein Beliebiger bist, der da umherzieht, sondern dass jeder verstehen konnte und aufmerksam gemacht wurde, dass kein Mensch eine Entschuldigung hatte, er hätte dich verpasst. Jeder hat was von dir mitbekommen, Herr. Jeder wurde auf dich aufmerksam gemacht, Herr, und alle Berühmtheit, die du bekommen hast, die war völlig zu Recht. Herr, worüber wir staunen, ist einfach, ja, deine Fähigkeit, den Menschen zu helfen, das können wir oft nicht, auch wenn wir uns bemühen und versuchen zu helfen. Deine Macht haben wir oft nicht, dafür preisen wir dich, dafür erhöhen wir dich. Aber du hast uns auch ein Vorbild gegeben mit dem, was du getan hast, Herr. und hast uns in deine Nachfolge gerufen. Und so wollen wir doch vor dich kommen und uns prüfen, inwieweit unser Leben doch deinem Vorbild standhält. Bitte hilf uns da, wo wir uns korrigieren müssen. Lass es uns nicht aufschieben, lass uns keine Argumente oder Ausreden suchen, sondern das, was wir sehen, was dir nicht entspricht, ändern, Herr. Amen.